Stunden.
NDR Info. Themen des Tages.
Morgen hat Friedrich Merz seinen Antrittsbesuch in der Weltpolitik. Reisen nach Paris, Warschau, Brüssel, da war der Kanzler zu Gast bei Freunden. Aber im Sessel vor dem Kamin im Oval Office dem US-Präsidenten gegenüber sitzen, das ist eine Feuerprobe. Angela Merkel wartete dort 2017 vergeblich auf den Handschlag mit Donald Trump. Aber das hätte ihr mit Merz natürlich jederzeit genauso passieren können. Vielleicht sind der Kanzler und der Präsident gar keine Gegenspieler. Das und die Bundestagsdebatte über die transatlantischen Beziehungen sind Themen des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Und der Investitionsbooster, den das Kabinett beschlossen hat, und der Hitzeaktionstag. Unsere Reporter melden sich dazu gleich aus dem Hauptstadtstudio und aus Mecklenburg-Vorpommern. Zur Lage der transatlantischen Beziehungen vor dem USA-Besuch des Bundeskanzlers. Das war der Titel der Aktuellen Stunde, die die Regierungsfraktionen für heute Mittag im Plenum beantragt hatten. So, als müsste man dem Kanzler vor der Reise noch einmal alles Gute wünschen oder Tipps für die Expedition in eine unbekannte Welt mit auf die Reise geben. Benjamin Großkopf hat zugehört.
In einem sind sich alle einig, die Beziehungen zu den USA sind enorm wichtig, aber sie leiden, spätestens seitdem Donald Trump wieder Präsident ist. Bei der Ursachenforschung und den nun notwendigen Schritten gehen die Meinungen allerdings weit auseinander. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen forderte, Europa genau dort zu stärken, wo die USA nicht mehr bereit sind, voranzugehen.
Es ist auch unser deutsches und europäisches Interesse, dass wir, Deutsche und Europäer, die wesentlich Verantwortung für Sicherheit und Frieden in Europa übernehmen.
Eine klare, geeinte Haltung Europas zu den USA und der Regierung Trump war ein zentrales Thema der Debatte. Die außenpolitische Sprecherin der Grünen, Deborah Düring, forderte eine selbstbewusstere Sprache und das Aufzeigen von roten Linien, zum Beispiel die Einmischung in innere europäische Angelegenheiten. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner betonte, dass die USA aus seiner Sicht nicht zu ersetzen sind, so sehr es auch in Europa vorangeht. Möge. Die AfD bemängelte, dass sich die heutigen Regierungsparteien seit langem negativ über Trump und seine Politik äußerten und die Beziehungen deswegen auf einem Tiefpunkt seien. Die Vize-Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch.
Trump bietet die Chance, die transatlantische Partnerschaft auf ein neues Fundament zu stellen. Wir brauchen die transatlantische Partnerschaft, aber eben eine neue.
Die Abgeordneten formulierten eine Art Aufgabenliste für Kanzler Merz, der selbst in den Bundestag kam und die Aktuelle Stunde verfolgte. Er wird sie allerdings kaum abarbeiten, teilweise aus Zeitgründen oder weil sie der Politik der Bundesregierung komplett widerspricht. So forderte Linken-Co-Fraktionschef Sören Pellmann beispielsweise, mit den USA nicht etwa über mehr Verteidigungsausgaben zu diskutieren, sondern über weniger.
Herr Merz, machen Sie Abrüstung. Rüstungskontrolle und Rüstungsbegrenzung endlich wieder great again.
Das Treffen von Merz und Trump ist für morgen geplant. Und die spontan angesetzte Debatte im Bundestag zeigte, wie groß die Erwartungen an diesen ersten Besuch des Kanzlers in Washington sind.
Morgen also das Treffen Trump, Merz und der Kanzler hatte sich ja vor ein paar Tagen in einem Interview beim WDR Europaforum schon eine Gesprächsmaxime zurechtgelegt.
Man muss sich auf ihn einstellen und auf ihn einlassen und gleichzeitig darf man sich nicht kleiner machen, als wir sind. Und das ist ohnehin meine wichtigste, sag mal, Voraussetzung, dass wir mit ihm vernünftig reden können. Wir sind da keine Bittsteller.
Aber vielleicht Befehlsempfänger? Was kommt auf Merz zu an einem Schauplatz, an dem Trump seine Gäste Zelensky und Ramaphosa öffentlich bloßstellen ließ? Darüber habe ich am Nachmittag mit dem politischen Psychologen Thomas Kliche gesprochen, emeritierter Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Wird das der dritte Clash seit Trumps Wiedereinzug ins Oval Office werden oder kann es auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein?
Also erstmal, Trump hat keine Freunde. Der kennt Bewunderer, der kennt autoritäre Kumpel. Der kennt Schwächlinge, die er verachtet, weil sie weniger Macht haben als er. Und er kennt vorsichtig behandelte, starke Gegner. Und er hat keinerlei Taktgefühl. Will man mit so jemandem befreundet sein? Und wenn man mit so jemandem befreundet ist, wie zuverlässig wäre das denn? Wir sehen, Unterwürfigkeit lohnt sich hier überhaupt nicht. Die einzige Maxime ist, man darf nicht so viel Porzellan zertöppern, dass Trump sein Größenimage zu verteidigen beginnt, gerade auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, im Grunde ist es für Merz egal, wie er auftritt. Trump wird sich in der Öffentlichkeit ja später sowieso alles zum großen Sieg zurechtlügen. Ne? Er hat ja diese Geschichte erzählt, diese Staatsoberhäupter stehen alle Schlange bei mir zum, wörtlich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Hintern küssen, um einen Deal zu kriegen.
Für Zollabkommen,
ja. Ja, dieses Spiel darf man nicht stören, das ist Trumps Spiel, dann ist ein ruhiger Verlauf gesichert. Aber man darf nicht darauf hoffen, so jemanden zu überzeugen oder ihm neue Ideen zu geben. Der will Unterwerfung, der respektiert nur Stärke. Das haben wir ja auch bei den Zöllen erlebt. Die EU droht mit Gegenzöllen, da werden die Zölle erstmal verschoben. Jetzt testet er wieder, also europäische Einigkeit und Stärke. Das heißt, Merz kann sich's leicht machen, er vermeidet ein Eklat und beharrt öffentlich ruhig auf der eigenen Position und stellt keine ausdrücklichen Forderungen und alles ist wunderbar.
Nochmal zur Gesprächsaufstellung der beiden. Morgen um diese Zeit nicht kuschen und nicht kuscheln, empfiehlt der CSU-Chef Söder dem Kanzler. Wahrscheinlich in der sicheren Überzeugung, es selbst besser gekonnt zu haben. Aber Merz weiß auch schon, welche Fehler er vermeiden will.
Und wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Tja, schafft Merz das, der ja übrigens seit jeher Transatlantiker ist und vielleicht ein Idealbild von den USA hat, in dem Trump eigentlich gar keinen Platz hat?
Diese küchenpsychologische Einlage ist jetzt ganz niedlich, verbirgt aber vielleicht entweder eine tiefe Verlegenheit vor der Unberechenbarkeit dieses Entscheidungsträgers oder aber auch eine Resignation, dass nämlich es hier einfach darum geht, sich mal kennenzulernen und dass die Verhandlungen dann tatsächlich in Form von Machtausübung stattfinden werden gegenüber einer solchen Administration wie Trumps. Ja, der spürt, wenn man ihm Gegenzölle androht.
Merz hat ja einige Dinge gemacht, auf die Trump scheinbar das Copyright hatte. Merz hatte im Wahlkampf Dekrete an Tag 1 zum Thema Migration angekündigt, was an Trumps Autogrammstunden nach der Inauguration erinnerte. Und er ignoriert gerade erst seit vorgestern explizit ein Gerichtsurteil und sagt, wir machen weiter, weil das politisch richtig ist. Und er hat den CDU-Teil des Kabinetts mit Neulingen besetzt. Ist er also doch ein Fan Trumps?
Nee. Wir haben es hier trotz mancher oberflächlicher Ähnlichkeiten oder Anknüpfungspunkte mit zwei völlig unterschiedlichen Politikertypen zu tun. Die haben ganz andere Mentalitäten. Also um einfach ein paar wichtige Punkte anzusprechen. Merz ist jemand, der komplexe Gesamtsysteme betrachtet. Das hat er in seiner Investmentbanker-Karriere gelernt, während Trump eher auf sukzessive Schlüsseldeals achtet, wie das eben in der Immobilienbranche üblich ist. Trump hatte Erfolg durch massive Schädigung anderer. Ne? Also Atlantic City war ja einfach eine Folge gezielter Bankrott von Trump-Firmen, der hat hunderte von amerikanischen Mittelstands- und Kleinfirmen in den Bankrott getrieben, damit selber, weil er einfach seine Schulden nicht bezahlt hat. Trump ist ein Demagoge. Merz hat ja eher Karriere gemacht als Stehaufmännchen in einer Partei. Und Trump, und das wird man Merz sehr zugutehalten müssen, Trumps Clan arbeitet mit offener Vorteilsnahme. Das ist ja dicht dran an Korruption. Nicht nur geschenkte Flugzeuge, sondern jede Art von. Das ist bei Merz überhaupt nicht zu sehen. Das heißt, Merz ist viel teamfähiger als Trump, ganz sicher, einfach durch seine Geschichte. Aber er ist im deutschen Parlamentarismus natürlich auch auf die Teams angewiesen. Auf das Kabinett, auf die Fraktionsspitze, auf die Parteiführung, auf den Koalitionsausschuss. Das sind nur die wichtigsten. Das sind alles Gruppierungen, die er mitnehmen und gewinnen muss, weil er sich sonst zu viel Ärger einhandelt und nicht mehr handlungsfähig wäre. Das heißt, er hat sich im Wahlkampf, Merz hat sich im Wahlkampf als historischer Entscheider zu profilieren versucht, um die autoritäre Reaktion vieler Menschen zu bedienen. Das heißt, den Wunsch nach einer starken Führung, die durchgreift und Ordnung schafft und uns die Krisen vom Hals hält. Aber das ist alles andere als heroisch in seiner politischen Wirklichkeit. Der Mann ist doch, wenn Sie so wollen, geradezu auffallend unoriginell, geradezu auffallend einfallslos. Er ist sehr blass im politischen Denken. Er macht einfach nur weiter so. Und das auch noch ohne klaren Fahrplan in seiner Koalition. Das im Vergleich zu Trumps riesigem Umbauprojekt, das ja erstmal mit der Zerstörung des Staates, des amerikanischen Staatsapparats selektiv losgegangen ist. Das heißt, die sind schon sehr unterschiedlich.
Thomas Kliche, Politikwissenschaftler und Psychologe und emeritierter Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Schon die Ampelkoalition verhandelte vor einem Jahr über ein Förderprogramm für die Wirtschaft. Kanzler Scholz versprach der Industrie und den Wirtschaftsverbänden, dass da Entlastungen auf den Weg kommen. Aber nach der Sommerpause zerbarst die Ampel und auch diese Aufgabe blieb weitgehend unerledigt. Jetzt haben Union und SPD im Bundeskabinett einen Gesetzentwurf zur Ankurbelung der Wirtschaft beschlossen, den sogenannten Investitionsbooster. Die Wirtschaft wartet also seit langem darauf, sorgt sich aber, dass der Bundesrat vor allem die Steuererleichterungen darin noch aufhält. Sie sorgen ja auch für Einnahmeausfälle bei Ländern und Kommunen. Lissy Kaufmann.
Die Rede ist in diesen Tagen viel von einem Signal für die Wirtschaft. Es kommt von Finanzminister Lars Klingbeil.
Das klare Signal des heutigen Tages ist, dass wir mit dem Wachstumsbooster jetzt die Wirtschaft ankurbeln.
Mit dem Wachstumsbooster, noch so ein Schlagwort dieser Tage. Dahinter verbergen sich geplante Steuererleichterungen für die Wirtschaft. Unternehmen, die ab dem 1. Juli neue Maschinen oder Technologien anschaffen, sollen die schneller abschreiben können. Das spart Steuern und soll dazu führen, dass Firmen wieder mehr Geld investieren. Auch Investitionen in neue E-Autos sollen Firmen künftig besser von der Steuer absetzen können. Mehr Unterstützung soll es auch für Investitionen in die Forschung geben. Und ab 2028 soll die Körperschaftssteuer sinken. Der Gesetzentwurf, den die Regierung heute auf den Weg gebracht hat, kommt von Finanzminister Lars Klingbeil. Seine CDU-Kollegin, Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, ist zufrieden.
Nach wenigen Monaten kommen wir von der Ankündigung in die Umsetzung. Das ist ein Aufbruchssignal an Unternehmen und an Investoren, zurückzukehren an den Standort Deutschland.
Signale, Zeichen, Botschaften. Hat die Wirtschaft darauf gewartet? Ja, meint der Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie, BDI, Peter Leibinger, im Interview mit der ARD.
Im Grunde sendet die Regierung die Botschaft, wir haben verstanden. Und das ist jetzt auch das Entscheidende. Die Wirkung, die schnelle Wirkung kommt über den Stimmungsumschwung. Und der ist über solche Botschaften zu erreichen.
Allerdings profitieren längst nicht alle davon, sagt Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Verbands der Mittelstand.
Denn Unternehmen, denen jetzt schon das Wasser bis zum Hals steht, haben nichts von steuerlichen Erleichterungen für Investitionen. Sie können nicht investieren, weil ihnen das Geld fehlt. Sie brauchen andere Entlastungen, schnell und sofort. Beispielsweise ganz schnell und einfach zu machen, die Abschaffung des Solidaritätszuschlages, eine lange Forderung des deutschen Mittelstandes.
Kritik kommt auch von Ländern und Kommunen. Auch bei ihnen sollen nämlich Steuereinnahmen wegbrechen. Alleine bei den Kommunen wären es in den nächsten 4 Jahren mehr als 10 Milliarden Euro. Thüringens Ministerpräsident Mario Vogt von der CDU kritisiert, wer bestellt, bezahlt. Auch die Grünen verweisen auf die klammen Kassen der Kommunen. Sebastian Schäfer, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen, sagt:
Die kommunale Finanzlage im Moment ist wirklich schlecht und droht auch weiter abzurutschen. Insofern müssen alle Steuergesetze so umgesetzt werden, dass die kommunale Finanzlage nicht weiter verschlechtert wird.
Droht das Gesetz am Widerstand von Ländern und Kommunen zu scheitern? Finanzminister Lars Klingbeil gibt sich gelassen.
Uns alle eint auch das Interesse, dass wir sehr schnell jetzt wirtschaftliches Wachstum haben wollen. Das ist für die Kommunen übrigens einer der wesentlichen Punkte, dass die Gewerbesteuereinnahmen steigen und das ist eine ganz wesentliche Finanzierungsquelle.
Auf die Länder ist Klingbeil angewiesen. Das Gesetz braucht die Zustimmung vom Bundesrat. Wenn es nach Klingbeil geht, am besten noch vor der Sommerpause. Er versucht es mit Demut und Optimismus.
Ich habe gelernt als Minister, dass man nicht in die Hoheitsrechte des Parlaments zu stark eingreifen sollte. Deswegen, ich werde das konstruktiv begleiten, auch in den Gesprächen mit den Ländern. Und ich bin guter Dinge, dass wir das vor dem Sommer noch verabschieden können.
Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann berichtet.
NDR Info. Die Meinung.
Sonderabschreibungen, Senkung der Körperschaftssteuer für Kapitalgesellschaften und eine üppigere Forschungszulage. Damit soll die Konjunktur nun also angekurbelt werden. Hat die Regierung die richtigen Instrumente aus dem wirtschaftspolitischen Werkzeugkasten gezogen? Der Kommentar von Hans-Joachim Viehweger.
Journalisten neigen bekanntlich mehr zu Kritik als zu Lob. Was insofern wichtig ist, als Medien auch ein kritisches Gegenüber zur Politik sein sollen. Und weil auch Gutes mit Hilfe von Kritik meist noch besser werden kann. Dies vorausgeschickt ist die Frage, ob das ausreicht, was nun mit dem Investitionsbooster auf den Weg gebracht wurde, eindeutig zu beantworten: Nein, es reicht nicht. Die deutsche Wirtschaft ist in einer tiefen Krise, was mit hohen Steuern und Abgaben zusammenhängt, den hohen Energiekosten und vor allem der überbordenden Bürokratie. Von geopolitischen Herausforderungen, Stichwort Verteidigung, Stichwort Zölle, ganz zu schweigen. Und trotzdem soll diesmal das Lob im Vordergrund stehen. Denn die steuerlichen Entlastungen von Schwarz-Rot sind richtig und können einen Beitrag zur dringend erforderlichen Wende in der Wirtschaft leisten. Erstens, weil die Wirtschaftskrise nicht mehr ignoriert wird. Der Vertrauensverlust in der deutschen Wirtschaft hatte auch damit zu tun, dass die Klagen der Unternehmen von führenden Vertretern der Ampelkoalition ignoriert oder sogar abgetan wurden. Der Satz von Olaf Scholz, die Klage sei der Gruß des Kaufmanns, hat tiefe Spuren hinterlassen. Zweitens, es ist richtig, dass jetzt zunächst einmal Investitionen gefördert werden. Investitionen bewegen die Konjunktur, stärker sogar als der Konsum. Wenn die verbesserten Abschreibungen helfen, die Investitionsschwäche zu überwinden, sorgt das schneller für Wachstum als andere Maßnahmen. Und die verstärkten Abschreibungen sind ein starker Anreiz, weil die Unternehmen die Kosten, zum Beispiel für neue Maschinen oder E-Autos, zeitnah absetzen können, was die Steuerlast senkt. Drittens, die Senkung der Körperschaftssteuer kommt zwar etwas spät, es soll damit erst 2028 losgehen, aber die Entscheidung ist ein wichtiges Signal für alle, die jetzt überlegen zu investieren. So kann langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit der Wirtschaftspolitik aufgebaut werden. Nochmal, reicht das? Nein, aber es ist ein guter Anfang, um für einen Stimmungswechsel in der deutschen Wirtschaft zu sorgen. Und das darf ausnahmsweise auch mal gelobt werden.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. Das Geschehen im Nahen Osten, der Kampf zwischen der Terrormiliz Hamas und Israel, befeuert den Antisemitismus in Deutschland. 2024 zählte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, mehr als 8600 antisemitische Vorfälle. Die Gefahr, als Jude und Jüdin in Deutschland angefeindet zu werden, habe sich objektiv erhöht und verschärfe sich weiter, auch für Kinder.
Wir haben mit dem 7. Oktober 2023 einen tiefen Einschnitt, eine Zäsur erlebt, die bis heute das Leben von Juden und Jüdinnen verändert, auf der ganzen Welt und auch hier in Deutschland. Der dramatische Anstieg antisemitischer Vorfälle ging im vergangenen Jahr nicht zurück.
Sagt Benjamin Steinitz, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS. Die neuen Zahlen seien beunruhigend und sie seien seriös, betont RIAS-Gründer Steinitz. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 nahmen die antisemitischen Vorfälle deutlich zu. 2024 dokumentierten die RIAS-Meldestellen insgesamt 8.627 Vorfälle. Das entspricht einem Anstieg um fast 77% gegenüber dem Vorjahr. Bianca Loy, Co-Autorin und wissenschaftliche Referentin des RIAS-Bundesverbandes.
So wurde etwa in Berlin der Gazastreifen mit Auschwitz gleichgesetzt. In Leipzig wurde eine Frau, die eine Sprachnachricht auf Hebräisch aufnahm, von einigen Männern auf Arabisch angesprochen und als, Zitat, Judenschlampe beleidigt. Anschließend drohten sie ihr, sie zu vergewaltigen.
Solch ein israelfeindliches Klima finde sich zunehmend auch an Bildungseinrichtungen. RIAS zählt 284 antisemitische Vorfälle an Schulen im letzten Jahr. Darunter waren 19 Angriffe, von denen sich 17 direkt gegen jüdische oder israelische Schülerinnen und Schüler richteten. Die Zahl antisemitischer Vorfälle an Hochschulen vervielfachte sich. 2024 dokumentierte RIAS 450 derartige Vorfälle. 2022, also vor dem 7. Oktober 2023, lag die Zahl noch bei 23. Die Orte des freien Lernens und Diskutierens würden damit zunehmend zu Orten der Angst. Ron Dekel, Präsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland.
Wir brauchen Antisemitismusbeauftragte an allen Hochschulen, die der betroffenen Perspektive einen Raum schaffen. Qualifiziert, verbindlich, geschult und ganz klar in ihren Prinzipien.
Hochschulen dürften bei antisemitischen Vorfällen auch nicht vor Hausverboten oder Exmatrikulationen zurückschrecken, so Dekel. Israel-bezogener Antisemitismus war mit 5.857 Zuordnungen im letzten Jahr die häufigste inhaltliche Erscheinungsform von Antisemitismus. Mit 544 Vorfällen verzeichnete RIAS 2024 aber auch die bisher höchste Anzahl antisemitischer Vorfälle mit einem rechtsextremen Hintergrund. Bei all dem warnt RIAS vor einer Art Gewöhnungseffekt, sowohl in der Politik als auch in den Medien. Es bestehe die Gefahr, dass der zunehmende Antisemitismus als neue Normalität wahrgenommen werde. Jeder Fall von antisemitischer Bedrohung ist und bleibe aber einer zu viel, sagt Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.
In der Praxis, im Kampf gegen Antisemitismus, muss also klar sein, dass er über nahezu alle Bereiche, Fachgebiete und Themen hinweg geführt werden muss.
Ein Bericht von Thomas Klatt. Einmal im Jahr gibt es einen Hitzeaktionstag in Deutschland. Der ist heute, am 4. Juni. Heute ist es eher mild, doch das Thema rollt wohl noch sehr viel hitziger und heftiger auf uns zu. Höchste Zeit also, auch in Mecklenburg-Vorpommern, für Hitzeschutzpläne. Landesgesundheitsministerin Drese will einen solchen noch in diesem Monat im Kabinett in Schwerin vorlegen. Welche Empfehlungen an die Bevölkerung, an Einrichtungen mit gefährdeten Menschen und für Städte und Gemeinden darin stehen und was Experten empfehlen, weiß Sven Peter Martens.
Die Zahl der hitzebedingten Notfälle steigt in Mecklenburg-Vorpommern an heißen Tagen sprunghaft an, bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen, sagt Gesundheitsministerin Drese. Das kann auch der Chefarzt der Notaufnahme der Unimedizin Rostock, Tarek Eiben, bestätigen.
Die Gefahren durch die Hitze sind vor allen Dingen, dass man einen Wasserverlust erfährt, welcher lebensbedrohlich im Rahmen eines Nierenversagens erfolgen kann. Und dann natürlich die Patienten in einen Zustand bringt, in dem sie sich auch nicht mehr selber helfen oder um Hilfe bitten können und dann als hilflose Person lebensgefährlich bedroht sind.
Für Notfallmediziner ist es nicht leicht, hitzebedingte gesundheitliche Schäden sofort zu erkennen, so Eiben.
Häufig kommen Patienten zu uns, die beispielsweise einen Wasserverlust haben und sich in einem Nierenversagen diesbezüglich befinden. Und diese Patienten fallen gar nicht initial auf als Patienten, die Hitze assoziieren, zu uns kommen, sondern die kommen halt, weil es ihnen nicht gut geht und wir stellen ein Nierenversagen fest.
Zunehmende Hitze betrifft auch viele andere Bereiche. Darauf weisen Gesundheitsverbände hin, wie Sport bei hohen Temperaturen, Menschen, die den ganzen Tag draußen arbeiten oder Wohnungslose, die kaum Rückzugsmöglichkeiten haben. Der Hitzeschutzplan soll Handlungsempfehlungen geben, von zum Beispiel schattenspendenden Grünflächen in den Städten bis hin zu Notfallplänen für extreme Wetterlagen. Die könnten zunehmen, sagt der Klimaexperte vom Deutschen Wetterdienst Stefan Mutters.
Was typisch ist, sind die Anzahl der heißen Tage. Das sind Tage, an denen es im Maximum 30 Grad oder heißer wird. In der Vergangenheit waren das in Mecklenburg-Vorpommern so 3 bis 5 Tage, je nach Jahr, kühle Sommer, warme Sommer. Und je nachdem, wie sich der Klimawandel entwickelt in der Zukunft, gehen wir davon aus, dass diese Zahl sich verdoppeln bis verdreifachen wird. Bis zum Ende des Jahrhunderts, muss man sagen.
Dass es trockener und heißer in den letzten Jahren geworden ist, das bestätigen auch diese beiden Neubrandenburger.
Also es ist immer unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Manchmal ist es heißer und manchmal ist es wieder so wie in den nächsten Tagen, glaube ich, immer ein bisschen feuchter.
Und ist wirklich so spürbar wärmer geworden, ja. Und die Sommer sind aus meiner Sicht auch trockener geworden, als sie meinetwegen vor 15 oder 20 Jahren waren.
Mit Luftbildaufnahmen hat die Deutsche Umwelthilfe 2024 untersucht, wie hoch der Anteil an kühlenden Grünflächen in größeren Städten ist. Liegt er über 45%, gibt die Umwelthilfe eine grüne Karte. Die haben hier im Land nur Schwerin und Neubrandenburg bekommen. Stadtplanerischen Nachholbedarf gibt es laut der Deutschen Umwelthilfe demnach in Stralsund, Greifswald und Rostock.
Sven-Peter Martens aus Neubrandenburg über Pläne für mehr Hitzeschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Mittwoch.